Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber heute in kleinerer Besetzung, aber wir werden später noch Verstärkung bekommen. Wir, das sind
Uni Balzert
und Andreas Boller. Ja, Uni, zunächst mal müssen wir noch eine kleine Aufklärung leisten, die Folge in der vergangenen Woche. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir hatten die Aufnahme gemacht montags morgens und haben über Franz Beckenbauer gesprochen. Und Uli, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall oder Intuition oder ich weiß nicht, wie man es beschreibt.
Oder Schicksal, wer weiß. Ja,
ja, also ja. Die Aufnahme haben wir also vor der Bekanntmachung vom Tod von Franz Beckenbauer gemacht und waren natürlich auch nachher wirklich bestürzt, als wir die Folge veröffentlicht haben um 17 Uhr. Dass dann die Nachricht kam, Franz Beckenbauer ist gestorben. Also ich kann es nur so beschreiben, also es hat in den Tagen davor natürlich in den Zeitungen Ankündigungen gegeben. Es ist, RTL hat, glaube ich, sogar zwei Dokumentationen, also auch eine Filmdoku gemacht über Beckenbauer, dann über den Verein FC Bayern, wo eine Folge Franz Beckenbauer war. Und dann an dem gleichen Abend hat also die ARD eine Doku gemacht über das Leben von Franz Beckenbauer. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das hört sich alles wie ein Nachruf an.
Ja, das war wirklich sehr seltsam. Ich meine, diese Doku in der ARD, die hatte ich mir vorher in der Mediathek auch schon angeguckt, ein paar Tage vorher. Aber trotzdem war es schon wirklich komisch, dass man dann Montagnachmittag war das, glaube ich, als die Meldung kam, dass er halt am Sonntag dann halt gestorben ist. Und die Folge, diese Doku, die da Montagabend ausgestrahlt wurde, war schon länger klar, dass die kommt. Und ja, und dann haben wir auch noch, wie du sagst, morgens über ihn noch gesprochen, obwohl wir gar nicht wussten, dass er halt leider am Tag davor gestorben war. Ja, ist sehr traurig, aber man kann es leider nicht ändern.
Ja, ich glaube, ist in den letzten Tagen natürlich viel gesendet und gesagt worden. Wir können nur sagen, wir haben die Folge dann komplett laufen lassen. Also man kann sie auch nachhören, ja. wer es möchte. Zumindest das letzte Drittel von dieser Folge, die sich hauptsächlich ums Hallenturnier gedreht hat, aber das letzte Drittel der Folge, da ging es also um Franz Beckenbauer und ich glaube, wir haben es auch ganz gut eingeschätzt, also was ist in seinem Leben gut gewesen, vieles und was ist nicht so gut gewesen und wir hatten wirklich da in dem Moment noch den Blick, den man auf einen Menschen hat, der unter uns ist und jeder weiß ja, über Tote redet man nicht schlecht, also es wird ist ein ganz anderer Ansatz, wie man ein Leben und Lebenswerk beurteilen kann. Und ich glaube, wir konnten es weiter so laufen lassen, weil wir vielleicht auch da durchaus ein paar Sachen gesagt haben, die wirklich passend und treffend sind.
Ja, ich meine, man hat ja jetzt auch dann, nachdem halt die Meldung kam, dass er gestorben ist, waren ja auf vielen Kanälen dann noch so Rückblicke und so weiter. Und wenn man sich im Nachhinein so sein Lebenswerk ansieht, dann muss man ganz ehrlich sagen, da überwiegen ganz klar die positiven Dinge. Also das, was er für den Fußball oder für die Gesellschaft insgesamt in Deutschland geleistet ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, jeder Mensch hat auch ein paar Dinge falsch gemacht im Leben. Nicht nur Franz Beckenbauer, sondern jeder von uns. Und im Nachhinein kann man da nur absolut positiv über ihn sprechen, finde ich.
Ja, und da gab es noch einen zweiten Punkt, den man zum Hallenturnier oder zu unserer letzten Folge noch mal erwähnen sollte, müsste. Und zwar haben wir über den Tim Dumann gesprochen. Das ist ja auch wie so ein roter Faden in den letzten, fast im letzten Jahr. Halt eben, weil er die wahnsinnige Serie da von 76 Toren in der Kreisliga B geschossen hat und wir ihn auch eingeladen hatten, aber er beruflich und zeitlich das nicht hingekriegt hat. Aber wir immer wieder über ihn gesprochen hat. Und letzte Woche halt eben auch wegen einem tollen Tor in der Unihalle. Ein Fallrückzieher, den haben seine Kollegen oder Trainer oder Betreuer beim ZDF eingeschickt. Und dann ist er tatsächlich ausgewählt worden, um an der Torwand gegen den Jonathan Tah anzutreten.
Gegen Nationalspieler, ja.
Ja, und was macht der Tim Dumann?
Ja, der gewinnt 2-1, ne?
Er trifft.
Ja, er trifft, genau.
Und zwar so, wie er es macht, also ist schon eine Qualität, also wirklich unter Druck sowieso. Ich meine, wann spielt der Junge mal vor laufenden Fernsehkameras? Ist ja alles live. Und dann kommt es auf den letzten Schuss an.
Ja, und den versenkt er und gewinnt halt gegen den aktuellen Nationalspieler Jonathan Tah.
Ja, das war also der zweite Treffer von 6 und genau. Der letzte musste rein, damit er dann praktisch erstmal die Runde weiterkommt, dann im Finale antreten kann. Und da sind wir mal gespannt, wie er sich darschlägt. Also zuzutrauen ist ihm einiges.
Zuzutrauen ist ihm einiges. Also ich kann nur noch mal, da hatten wir ja letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, wenn man ihn so jetzt bei dem Hallenturnier in der Unihalle gesehen hat, dann, wenn man ihn so laufen sieht, vom Stil her, denkst du, was macht der da irgendwie? Aber der Junge, der hat wirklich einen Riecher vom Tor, hat einen überragenden linken Fuß, also hat seine Qualitäten vom Tor, ist jetzt nicht der Spielertyp, der hinten den Ball bekommt, drei Mann ausspielt, und aber Abschlussqualität hat er. Und an dem Fallrücktor sieht man ja auch, dass er trotz seiner Größe auch eine gewisse Körperbeherrschung hat. Und ja, der macht halt auf sich aufmerksam.
Ja, wir sind ja auch gespannt auf die Rückrunde und den Rest der
genau. Spielzeit. Genau, also Breite Burschen spielt ja auch mit uns, mit Union Wuppertal in der Kreisliga A. Wir werden auch demnächst dann das Rückspiel gegen Breite Burschen bei uns zu Hause haben. Im Hinspiel hatten wir 4-2 gewonnen, aber das wird nicht einfach gegen die Breiten Burschen.
Ja, und wir warten auf einen Anruf aus Belek.
Genau, Türkei, ja. Schönes Wetter, hoffe ich.
Ja, soll wohl noch gut sein. Also ja. Die haben natürlich, du kennst es, wir sind ja auch schon da gewesen, genau, beim Trainingslager. Die Chance, dass man nass wird, ist nicht ganz unerheblich.
Ja, es kann auch schon mal sein, dass es da unten dann mehrere Tage durchregnet. Wenn der WSV Glück hat, wird das nicht der Fall sein. Aber wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster rausgucke, ist, glaube ich, alles, was da unten an Wetter ist, besser als das, was hier im Moment in Wuppertal ist, weil sieht weiß aus draußen.
Ja, es ist ja immer ein Thema gewesen, halt auch zu Zweitliga-Zeiten, zu Drittliga-Zeiten in der Regionalliga, als die Regionalliga noch drittklassig war. Die Bedingungen in Wuppertal im Winter, die darf man nicht unterschätzen. Also da sind einige Trainer, ich sag mal, ins Rutschen gekommen, weil sich das irgendwie anders vorgestellt haben. Oberbergische, Freudenberg, da steckt überall das Wort Berg drin.
Ja.
Und Uni, du weißt, wie die Trainingsbedingungen im Moment sind?
Ja, ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir hätten gerne, wir haben jetzt Montagmorgen, wir hätten gerne gestern Sonntag ein Testspiel gegen Grün-Weiß Wuppertal gemacht. Das ist aber leider ausgefallen und das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen so weitergehen. Auch an Training ist nicht zu denken. Man muss dann in die Hallen ausweichen und optimal ist das nicht, aber das gilt nicht nur natürlich für uns, sondern auch für unsere Konkurrenten oder die anderen Wuppertaler Amateurmannschaften. Also man muss flexibel sein, versuchen trotzdem irgendwie eine gewisse Fitness zu erlangen, damit man dann, wenn es in der Meisterschaft wieder losgeht, damit man bereit ist. Aber das ist halt alles nicht so einfach im Moment.
Ja, und es geht los. Für den WSV und auch für alle anderen, glaube ich, Anfang Februar, ist richtig?
Ja, also am 3.2. spielt der WSV, glaube ich, das erste Spiel gegen Schalke
U23.
Genau, U23. Und wir zum Beispiel beginnen dann am 4.2., einen Tag später, mit Nachholspielen, die noch aus dem alten Jahr nachzuholen sind. Das macht die Sache dann natürlich auch noch mal komplizierter, weil eigentlich würden wir 2 Wochen später beginnen, aber dadurch, dass im alten Jahr auch Spiele ausgefallen sind, fangen wir schon dementsprechend 2 Wochen früher an. Und das macht die Sache halt auch ein bisschen schwierig, dann in so einer kurzen Vorbereitungszeit trotz des Wetters irgendwie fit zu sein.
Für ja, und das gilt für alles, was Wuppertal heißt, Kronberg, Sudberg, Kronsdorf, Frohwinkel,
nochmal genau, Germania,
ganz besonders. Ja. Und dann haben die lieben Kollegen da in Essen oder in Düsseldorf es halt eben doch ein bisschen einfacher. Weil
ja, definitiv. So,
jetzt klingelt's, dann denke ich mal, da ist der Marc Posthaus. Hallo Marc. Kannst du uns gut verstehen?
Ich verstehe euch gut. Viele Grüße aus dem sonnigen Belek ins verschneite Wuppertal, wie ich gehört habe und gesehen habe.
Ja, wir sitzen hier und heute leider ohne Lothar Leuschen. Der wird nächste Woche wieder dabei sein, der Ünsal beizieht, und Andreas Boller. Und Marc, du bist für uns, für die WZ, diese Woche im Trainingslager in Belek. Und hast einen Gesprächspartner für uns mitgebracht, soweit ich das weiß.
Ja, zu meiner Linken sitzt der neue Trainer des Wuppertaler SV, Ersan Palatan. Vielleicht will er einfach mal Hallo sagen.
Ja, auch von mir natürlich herzlich Hallo in die Runde und dementsprechend alles Gute von meiner Seite, auch im Hinblick auf das neue Jahr, viel Gesundheit und alles, alles Gute.
Hallo Ersan, wir kommen gerade von draußen rein und haben einen Schneemann gebaut, gerade der Uni und ich. Es sieht ja, also, du kannst es dir wahrscheinlich nicht vorstellen, wie dick die Flocken sind, die hier runterkommen. Und da geht ja schon die erste Frage hin, wie froh kann man denn sein, dass man jetzt nicht auf dem Freudenberg irgendwie Schneeballschlacht macht mit den Spielern?
Ja, das, ich würde das mal so perfektes Timing bezeichnen. Wir hatten ja bis dato, ich will nicht sagen Glück, aber trotzdem Wetter, wo wir halt auch trainieren konnten, auch wenn es dann nicht optimal war unter 0 Grad, aber trotzdem konnten wir trainieren. Jetzt natürlich, dass das dann so gekommen ist und sich überschneidet mit Schneefall in Wuppertal und hier bei angenehmen Temperaturen unter Sonne natürlich ein ganz anderes Arbeiten auf dem Platz und von den Bedingungen her. Deswegen sind wir natürlich froh, dass wir jetzt hier sind und wir hoffen dann, wenn wir zurück sind, dass wir das Wetter mitbringen von hier.
Ja, wenn die Wetterfrösche richtig quaken, dann ist ab der nächsten Woche wieder Tauwetter angesagt und das würde ja dann optimal passen.
Ja, das wäre natürlich für alle, glaube ich, und für uns auch vom Trainingsbetrieb her eine deutliche Erleichterung.
Hallo Ersan, hier ist Öni. Auch von mir natürlich alles Gute. Wir haben die Angewohnheit bei den Podcasts, uns zu duzen. Normalerweise, wenn man sich nicht so gut kennt, sieht's man natürlich eher, aber ist es okay von deiner Seite, wenn wir beim Podcast das auch so übernehmen?
Ja, auf jeden Fall, gar kein Problem. Wir können uns gerne duzen.
Und wie ist so im Verhältnis zur Mannschaft, wie läuft das so? Ist man dann eher beim Sie oder wie handhabst du das?
Ja, also jeder hat ja da eine andere Handhabung. Ich habe das so für mich herausgefiltert, dass das am besten für alle ist mit Trainer und dann Sie.
Ja.
Und so ist es halt bei der Mannschaft, die da jetzt auch natürlich ja vorher mit du das Ganze gesteuert hat, aber ich denke mir, das werden wir hinkriegen, dass wir zumindest jetzt in der nächsten Zeit Trainer und Sie die Ansprache haben, aber heißt jetzt nicht, dass ich über der Mannschaft stehe, sondern einfach, um mich auch selber zu schützen bei gewissen Entscheidungen, trotzdem halt eine gewisse Distanz auch zu den Spielern zu wahren und deswegen die Ansprache Trainer und Sie.
Ja.
Da lagen wir also mit unserem Tipp richtig. Wir haben vorher spekuliert und waren genau auf die Lösung gekommen. Die bietet sich ja auch an, weil ich sag mal, du spielst ja im Prinzip, ja, das ist jetzt, das, ob der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen hinken, weil ich würde mal sagen, wie ein Doktor, der jetzt in eine laufende Saison reinkommt und erstmal eine Diagnose stellen muss. Warum ist der Patient so wechselhaft? Warum geht es ihm an einem Tag gut? Warum geht es ihm am anderen Tag mal wieder ein bisschen schlechter? Warum hat er solche Leistungsschwankungen? Was ist da? Wo sind die Probleme? Wie weit bist du denn mit der Diagnose schon gekommen? Also ohne jetzt alle Details verraten zu müssen, wie weit ist die Diagnose fortgeschritten?
Ja, also ich kann natürlich sagen, dass ich die Diagnose schon jetzt auch vor meiner Tätigkeit erstellt habe für mich, um auch einen Ansatz zu verfolgen. Wie starte ich mit der Mannschaft? Auf welchem Niveau beziehungsweise was will ich sofort verändern? Und da war es natürlich aus den Videoschnitten für mich ersichtlich, dass die Mannschaft im Spiel gegen den Ball nochmal nur aus meiner Sicht, im Fußball gibt es ja immer so mehrere Sichtweisen, da gibt es ja auch kein richtig, kein falsch. Ja, aber das, was ich für richtig empfinde, was ich halt der Mannschaft bei der Mannschaft so ein Stück bei mir gefehlt hat, ist halt dieses kompakte Auftreten, vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball, eine gewisse Struktur zu wissen, okay, was sind unsere Aufgaben, wie wollen wir es auf dem Platz praktizieren, zumindest den Ansatz verfolgen, das durchzuführen. Ob es dann immer klappt, ist ja eine andere Sache, weil auch ein Gegner auf dem Platz steht. Aber ich habe für mich halt registriert, dass so eine fehlende Kompaktheit, eine fehlende Organisation im Spiel gegen den Ball als Struktur der Mannschaft gefehlt hat. Und das war so die ersten 10 Tage, vor allen Dingen in Wuppertal, mein Ansatz. Und das, denke ich mir, haben die Spieler angenommen. Sie haben es auf dem Platz versucht umzusetzen. Gegen Sporkhövel war es denn nicht immer gut. Gegen AST Dortmund war es denn schon viel besser. Und das ist natürlich ein Prozess, der fortlaufend ist. Und ich habe aber auch darüber hinaus Qualitäten bei der Mannschaft gesehen, wo ich sage, die ist offensiv wirklich individuell mit guten Spielern bestückt, hat auch immer wieder Ideen und das zeigen auch die Statistiken, dass diese Mannschaft viele Tore geschossen hat, leider in meinen Augen auch zu viele Gegentore kassiert hat. Und das war für mich so die Diagnose und der Ansatz.
Ich denke, wenn du siehst, dass da genug individuelle Qualität da ist, aber gleichzeitig so ein bisschen die Kompaktheit im Defensivverhalten oder die Intensität so ein bisschen fehlt, dann denke ich mal, hat das vielleicht natürlich auch so ein bisschen mit der Einstellung zu tun. Und in welchem System würdest du denn gerne die Mannschaft spielen lassen? Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten im Grunde genommen. Man kann ja in allen Systemen auch kompakt sein. Also aber wo siehst du denn die Mannschaft, das Spielermaterial? In welchem System würdest du das einordnen?
Also da gebe ich dir recht. Also ich bin schon ein Trainer, der seine Trainingseinheiten intensiv haben möchte, das auch in der Intensität durchführen lässt und auch von außen gerne coacht und viel coacht, wenn es angebracht ist. Und darüber hinaus, wir haben jetzt mit der Mannschaft, mit meiner Amtsübernahme, ganze Zeit in einer Viererkette trainiert und das jetzt auch so einstudiert, weil ich das auch spielen möchte, weil ich weiß, dass diese Mannschaft, wie gesagt, offensiv auch Qualitäten hat. Denke ich mir, ist es angebracht, einen Spieler, der offensiver ausgerichtet ist als ein Innenverteidiger, spielen zu lassen, also irgendwo von der Dreierkette weggenommen, hinüber zu einer Viererkette oder von der Fünferkette weg zu einer Viererkette. Und dass das dann immer wieder auch sehr dynamisch sein kann in verschiedenen Grundordnungen, ob es jetzt ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3 ist, das ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend, weil ich schon ein Trainer bin, der gerne in diesem System auch innerhalb des Spiels rotiert, ja, und viele Positionswechsel auch betreibt im Spiel mit dem Ball. Deswegen würde ich schon sagen, dass das immer fortlaufend sich verändert. Für mich geht es halt darum, mit der Mannschaft eine höhere Intensität hinzubekommen, den Gegner frühzeitiger unter Druck zu setzen, weit weg von unserem Tor zu verteidigen. Das ist erstmal das Ziel, was wir verfolgen. Wohl wissend, dass natürlich auch ein Gegner auf dem Platz steht, der uns vielleicht auch mal eine Phase und unsere eigene Hälfte drängt. Das wird auch passieren, also müssen wir alle Facetten irgendwo auch abarbeiten.
Ersan, wir nennen uns ja selbst unter unserem Podcast, wir haben den Fußball erfunden, wir sind also die ausgewiesene Fußball-Besserwisserei. Das mögen die Profis uns vielleicht verzeihen. Aber ich habe immer so das Gefühl, die Zeit ist natürlich verdammt knapp. Also am 3. Februar gegen Schalke 04, da muss dann ein Kaltstart hingelegt werden. Danach kommt Rödinghausen. Also so viel Zeit bleibt gar nicht. Und wenn man dann nach Hause kommt und vielleicht dann irgend gerade der Schnee hier noch liegt und gerade mal wegtaut, dann reduziert sich das. Und es werden gar nicht so viele Trainingseinheiten mehr sein. Nach meiner Meinung habe ich so ein bisschen immer ein komisches Gefühl, wenn man immer, ich sag mal, 45 Minuten spielt eine Formation, dann kommen die nächsten 45 Minuten, dann wird nochmal gewechselt. Also wie viel Zeit hast du, ich sag mal, diese defensive Formation wirklich sich einspielen zu lassen? Und wie viele Gelegenheiten gibst du denen? Jetzt am Mittwoch gegen Übest, Budapest, da wird Ferenc Puskas nicht mehr dabei sein, aber das ist natürlich ein Top-Gegner. Spielt dann schon mal so was wie eine Vorstellung von der neuen Stammformation oder lässt du dir da noch mehr Zeit? Lange Frage, ich weiß.
Ja, also es gibt ja für alles Vor- und Nachteile. Ne? Man darf ja so ein Kollektiv nicht vernachlässigen. Ich meine, das sind hier 21 Feldspieler, die gesund sind jetzt, die mit uns regelmäßig trainieren, 3 Torhüter. Und jeder will ja eine Berechtigung haben, jeder will ja im Team stehen. Und man kann natürlich sagen, okay, ich konzentriere mich auf die ersten 11 und spiele mit denen 90 Minuten oder halt 60 Minuten. Aber man weiß, dass innerhalb einer Mannschaft auch eine gewisse Dynamik ist, wo ich als Trainer einfach dafür verantwortlich bin, dass alle, die hier für den Wuppertaler SV auflaufen, ich sag mal, die Chance haben, auch am 3., 2. auf dem Platz zu stehen. Und deswegen muss ich natürlich alle sehen und ich will auch im Training untereinander auch einen gewissen Wettkampfcharakter entwickeln. Und das geht denn nicht, wenn du dich nur auf 12, 13 Leute konzentrierst. Jeder braucht ja irgendwo eine Berechtigung und will auch anerkannt sein und die Chance auch für sich wahren. Deswegen hat jeder so Trainer seine Methoden. Ich bin damit für mich immer gut gefahren, wenn ich auch gewisse, Offenheit gegenüber den Spielern darstelle und gewisse Positionen auch dann noch offen sind, wer eventuell spielen kann, sodass jeder immer Vollgas gibt, bringt natürlich dazu bei oder dass man dann eventuell nicht über 60 Minuten dann geht. Aber wir werden natürlich jetzt im Laufe der Zeit, hoffentlich werden wir die Spiele haben, jetzt die nächsten Testspiele, auch den ein oder anderen Spieler mal eine längere Zeit geben. Und ich denke da nicht so, dass das jetzt so problematisch ist von der Zeitstruktur her, dass man da nicht die Zeit hat, mit den Jungs zu arbeiten, weil wir finden die Zeit, auch wenn es dann mal nicht auf dem Platz ist, aber mit Videoanalysen gewisse Sachen auch, ich sag mal, der Mannschaft vorzuhalten, aufzuzeigen. Und deswegen denke ich schon, dass wir innerhalb dieser Zeit bis zum 3. Februar noch nicht perfekt und noch nicht im Allen so sind, wie ich mir das vorstelle, aber dass wir schon viel, viel weiter sind als wir heute oder als heute.
Ja, in Belek geht die Sonne früher auf. Ihr seid 2 Stunden voraus in der Zeit. Was habt ihr heute Morgen gemacht und haben es bisher alle gut verkraftet? Sind alle an Bord oder gibt es Ausfälle?
Nein, soweit sind alle gesund. Ein paar WWchen wird es immer geben. Deswegen sind wir erstmal froh, dass alle mit der Mannschaft mehr oder weniger mittrainieren können, ja, im Großen und Ganzen. Darüber hinaus haben wir heute Vormittag so das Spiel mit dem Ball trainiert, Spieleröffnung, Übergangsspiel, also wie wollen wir von hinten heraus unseren Spielaufbau betreiben und wie wollen wir uns denn in die gegnerische Hälfte, wie wollen wir spielen, gewisse Muster durchleuchtet und abgearbeitet. Und haben den Tag jetzt Vormittag genutzt, um unsere Offensivabläufe zu trainieren.
Heute Mittag, Nachmittag gibt es eine 2. Einheit. Machst du die länger als normalerweise, weil man muss ja nicht in der Kälte stehen. Also man könnte ja rein theoretisch auch mal 2 Stunden oder so. Wie sieht das bei dir aus? Lieber kurz und knapp oder halt eben die Bedingungen nützen und dann schon mal längere Aktionen, Einheiten?
Ja, das kommt immer auch darauf an, wie intensiv denn die Einheit auch ist. Es ist eine sehr hohe Intensität, wo viel auf und ab ist. Dann macht man es eher kürzer bei 2 Einheiten. Sind eher längere Standzeiten, wo man viel erklärt oder einige Erklärungsverhalten aufgibt den Spielern. Dann kann es auch ein bisschen länger sein. Also wir haben jetzt von der Zeit der 1,5 Stunden trainiert. Stand 1,5 Stunden auf dem Trainingsplatz. Ich denke mal, dass die 2. Einheit dann ähnlich lang wird, vielleicht 10 Minuten kürzer. Und dann werden wir das erstmal so einplanen. Aber das überlasse ich immer auch den Spielern, wenn, wie gesagt, die Übungsform oder die Spielform auch sehr intensiv sind, dass man das einfach dann halt auch reduziert.
Ersan, du hattest ja vorhin so auch ein bisschen gesagt, dass man mehr oder weniger alle Spieler des Kaders so ein bisschen auch bei Laune halten muss, damit jeder auch seine Berechtigung hat. Genau das Gleiche, vermute ich mal, gilt dann auch, wenn ihr dann ab heute Vormittag schon auch so ein bisschen das Spiel mit dem Ball forciert habt. Gleichzeitig natürlich das einzuüben, aber dann, wenn man im Grunde genommen angreift, dann auch eine gute Restverteidigung zu haben. Und das ist ja dann auch wiederum ein Defensivmuster. Ich denke, das ist so das Los eines Trainers, so alles so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist vollkommen berechtigt, die Aussage. Genauso muss es auch sein. Also man fokussiert sich zwar auf ein Thema, jetzt spielt mit dem Ball, aber als Trainer coachst du dann trotzdem die Restverteidigung mit. Ja, das überschneidet sich halt immer wieder. Oder wenn man ein Defensivthema abarbeitet, dann wird man auch trotzdem irgendwo offensiv das Team coachen und unterstützen. Und das ist halt sehr komplex. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein offenes Trainerteam haben, ein gutes Trainerteam haben, wo dementsprechend auch der Co-Trainer, der Athletiktrainer, der Torwarttrainer von außen seine Beobachtung macht und dementsprechend auch danach in der Nachbereitung wir darüber sprechen, was inhaltlich gut war, was nicht so gut war. Und deswegen ist das schon sehr komplex und in allen Richtungen auch wichtig.
Letzte Frage von mir, Ersan. Die türkischen Ligen haben ja auch wieder begonnen. Du hast ja auch in der Vergangenheit in der Türkei gearbeitet, unter anderem bei Konyaspor, glaube ich, als Co-Trainer und auch als Cheftrainer bei Banzimasport, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Wie ist denn im Moment da unten? Also die türkischen Vereine sind ja wie gesagt im normalen Ligenalltag, aber ausländische Vereine sind da wahrscheinlich im Moment immer noch nicht nur der WSV oder die Ungarn, gegen die ja am Mittwoch spielt. Du kennst dich ja da unten vermutlich mal ganz gut aus, weil du halt wie gesagt in der Türkei auch gearbeitet hast, ne?
Ja, der Ligabetrieb in Türkei ist losgegangen. Also die Super League, die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, alle sind im Spielbetrieb und fangen jetzt auch am Wochenende an, die dritten Ligen. Die zweiten Ligen haben schon gestartet, die erste Liga hat auch gestartet. Deswegen sind eher so Amateurvereine hier in Antalya unterwegs, die sich dann auch auf die Rückrunde vorbereiten. Und ausländische Vereine, ja klar, sind in Antalya auch einige ausländische Vereine unterwegs, die sich auf die Rückrunde vorbereiten. Es ist angenehm im Hotel, es sind jetzt nicht viele Mannschaften mit uns, noch eine andere türkische Mannschaft, wo das überschaubar ist. Von der Platzbelegung her ist das natürlich dann auch optimal, dass jetzt nicht viele Vereine drauf sind. So ist erstmal der Zustand hier.
Und der Rasen, wo ihr trainiert, seid ihr zufrieden damit?
Ja, das ist sehr gut. Ja, ich habe aber auch schon bessere Plätze in Antalya gesehen. Aber ich will nicht meckern. Das ist im Großen und Ganzen recht ordentlich und man kann darauf Fußball spielen. Es ist jetzt gepflegt und es ist sauber. Und von daher brauchen wir nicht meckern, sondern nehmen das Ganze an. Und das ist jetzt nicht High Level, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut, wo man vernünftig arbeiten kann.
Also durchaus vergleichbar mit dem, was in Rödinghausen auf euch wartet. Also das ist ja dann ganz realistisch, die Bedingungen. Eine Frage habe ich noch. Torhüter, dritter Torhüter, ist die Entscheidung gefallen?
Ja, wir werden den Christian Wozniak verpflichten, wenn jetzt nicht dazwischen kommt. Da haben wir uns so jetzt entschieden, dass das vom Gesamtpaket für uns am besten ist, einfach in der Überlegung. Und dann hoffen wir, dass es auch in der Umsetzung das Beste ist für ihn und für den Verein.
Also an vielen Dank. Ich weiß, das Mittagessen wartet auf euch, auf dich. Alles Gute. Entschuldigung?
Alles Gute. Ja, stimmt, Essen. Wir haben jetzt gleich Essen. Wir haben Hunger, Andreas.
Ja, Marc, bleib du noch ein bisschen dran. Wir wollen noch mal kurz mit dir sprechen. Also alles Gute und auch viele Grüße an die Mannschaft.
Danke sehr.
Vielen Dank. Marc?
Ja, ich bin da.
Ja, also du bist die ganze Woche noch für die WZ und für WZ.de und auch für die Printausgabe unser Berichterstatter. Was sind die Highlights? Also Budapest am Mittwoch. Wann wird gespielt? Wann ist Anpfiff?
Ich muss sagen, die genaue Uhrzeit habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich meine 15 Uhr. Highlight ist natürlich zum Abschluss das Testspiel am Samstag gegen den SV Meppen, gegen den Nordregionalligisten, der auch, glaube ich, gute Karten hat, wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Wir sind ja erst letztes Jahr abgestiegen und mit Adrian Alipour einen Trainer haben, ja, der ambitioniert ist und der ja auch schon mal beim WSV an der Seitenlinie stand. Also das ist ein super Härtetest zum Abschluss.
Ja, und du hast auch schon berichtet, also ich glaube, da die Frage ist ja fast schon rhetorisch, Hotel ist super, der Platz ist vor der Haustüre, also eigentlich optimale Bedingungen. Was für ein Wetter habt ihr, Schneefall und Eis?
Ja, ich hatte ja eingangs unseres Telefonates schon gesagt, sonnige Grüße aus Belleck ins verschneite Wuppertal. Also es ist natürlich jetzt hier nicht super warm, also wir haben keine 20, 25 Grad, aber bei 10 Grad morgens, 15, 16 Grad tagsüber lässt es sich aushalten. Die Vorhersage für die nächsten Tage ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber auch da ist es, wie Ersan gerade mit den Trainingsplätzen gesagt hat, jammern auf hohem Niveau, weil es ist immer noch alles besser in Wuppertal. Also wir leiden da auch ein bisschen mit euch mit. Ich hatte auch gerade schon ein Foto in den Live-Ticker hochgeladen vom Stadion am Zoo, was auch völlig verschneit ist, was uns geschickt wurde. Also alles besser hier als in Wuppertal.
Also ich kann nur sagen, hier könnte kein Fußball gespielt werden im Moment. Das ist absolut undenkbar. Ja, also Marc, wir wünschen dir noch eine schöne Woche in Belek und alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, du berichtest täglich auf dem Live-Ticker und da entgeht uns oder unseren Lesern absolut nichts. Alles Gute.
Marc, eine Sache noch, pass auf, türkische Süßspeisen sind gefährlich. Also alles in Maßen, Marc, ne?
Okay. Ja, ich glaube, Ersan Palatan achtet auch bei mir ein bisschen drauf.
Ja, genau, einer muss auf dich aufpassen.
Ich achte hier auf meine Linie und habe ja sowieso den ganzen Tag mit dem Leipziger zu tun und hoffe, viele Eindrücke hier weiterhin liefern zu können. Ich habe mich mit allen Spielern verabredet in den nächsten Tagen, also es wartet noch sehr, sehr viel Arbeit auf mich, aber wir sind ja auch nicht zum Urlaub machen hier, sondern zum Arbeiten und die Leute zufrieden zu machen, die sich das alles anschauen im Wuppertal.
Ja, und passt beim Interview auf, Max Schmeling hat einen guten rechten Haken. Okay.
Ja, aber ich habe schon mit ihm gesprochen, das noch als Quellenvor. Also das Interview ist während eurer Podcast-Folge hochgeladen worden. Wir haben heute Morgen in aller Herrgottsfrühe gesprochen. Schaut alle einfach mal rein.
Okay, bis dann. Ciao, vielen Dank.
Danke.
Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
Tschüss. Ja. Also, dann in vielen Ligen geht es halt eben erst am Februar los, aber Fußball ist gespielt worden schon wieder. Ich finde, die Winterpause ist extrem kurz.
Ist kurz, dieses Jahr ist eine Europameisterschaft, also die Bundesliga hat auch wieder begonnen. Einige waren überrascht, wie geht es schon wieder weiter, aber ja, der Spieltag ist gespielt.
Die EM ja, sitzt den Terminplanern genau im Nacken.
Ja.
Und ist ja auch noch eine gute Nachricht in der letzten Woche. Also Wuppertal ist EM.
So ist es.
Camp, ja. Fußballcamp von Slowenien.
Genau.
Die Slowenen haben sich hier in Wuppertal ein Plätzchen gesucht und gefunden. Jetzt muss man sehen, die Gruppe, die sie spielen, ist extrem schwer. Da haben wir auch Spiele in, ich glaube, München, Stuttgart und das letzte. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie hier, die müssen ja irgendwo hin. Also ja, die konnten sich's aussuchen, weil die müssen eh reisen. Aber ich sag mal, reisen ist jetzt nicht, wenn man nicht gerade versucht, mit der Bahn nach München zu fahren von Wuppertal. Man kann auch fliegen, gibt's auch noch. Also die sollten es schon schaffen, pünktlich zu ihren Spielen zu kommen. Und das letzte Spiel ist dann in Köln gegen England. Und das wird wahrscheinlich auch der letzte sein, gell?
Ja, also auf dem Papier schon, aber wie sagte Sepp Herberger, der Ball ist rund, man weiß nie. Aber grundsätzlich ist das ja super, dass, wie gesagt, Slowenien hier zu Gast ist in Wuppertal. Also ich hatte im Vorfeld schon gesagt, natürlich wünscht man sich vielleicht die oder die Nation, aber unterm Strich, finde ich, ist das für Wuppertal einfach eine schöne Geschichte. Und wenn man dann auch die Trainingseinheiten vielleicht öffentlich verfolgen darf, dann freue ich mich, wenn man sich so ein Training auch mal angucken kann.
Also ich denke, wenn eine Mannschaft wie Schweiz oder Italien, Spanien, da darf man gar nicht dran denken, da werden natürlich maximal eine öffentliche Trainingseinheit oder zwei innerhalb von 3 Wochen sein. Vielleicht, weil gerade bei den Slowenen der Andrang nicht so groß ist, vielleicht gibt es da öfter mal die Möglichkeit,
könnte sein,
dabei also zu sein. Und das wäre schon sehr interessant.
Und die haben ja auch ein paar namhafte Spieler dabei. Also beste Beispiel ist Jan Oblak, der Torwart vom Atletico Madrid. Das ist ein überragender, also Weltklasse-Torwart. Und das wäre natürlich schön, wenn man die mal so ein bisschen von nächster Nähe beobachten könnte.
Ja, ein Fanaufkommen wird jetzt auch nicht so riesig sein, aber wir sind dabei. Und dabei sein ist alles.
Ja.
Und da freuen wir uns sowieso drauf. Der Terminkalender ist ja voll gepackt in diesem Jahr. Also im Moment läuft Asien Cup, Afrika Cup und wirft auch so ein bisschen seine Schatten auf die Bundesliga.
Ja.
Vor allem auf Leverkusen.
Vor allem auf Leverkusen, ja. Aber trotzdem hat Leverkusen am Ende noch das Spiel gewonnen.
Aber ohne Boniface, mein Freund Boniface mit Adduktoren und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und Probleme mit den Adduktoren hatte, der weiß, das kann sehr, sehr langwierig sein.
Ja, das hieß ja jetzt in der Meldung bis April, aber die Leverkusener haben natürlich auch noch so einen Patrick Schick in der Hinterhand und der meiner Meinung nach auch an Qualität überhaupt nicht schlechter ist als Boniface. Boniface hatte natürlich den Vorteil, oder die Leverkusener, die waren so ein bisschen auf den eingestellt und man war eingespielt und so weiter, aber Xabi Alonso hat ja im alten Jahr noch in den letzten Spielen auch Patrick Schick öfter mal spielen lassen und ich glaube, ein Qualitätsverlust ist das nicht. Natürlich haben sie sich jetzt schwer getan in Augsburg, aber trotzdem unterm Strich haben sie die 3 Punkte mitgenommen und ich hoffe, dass die Leverkusener dranbleiben. Die Bayern haben natürlich auch gewonnen zu Hause gegen Hoffenheim. Ich habe es jetzt nur in den Ausschnitten gesehen, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Bayern haben zwar am Ende klar gewonnen, aber hat noch ein bisschen Glück. Wenn Manuel Neuer nicht das eine oder andere Mal hält, dann hätte dieses Spiel auch nach hinten losgehen können, meiner Meinung nach.
Ja, nochmal kurz zu Leverkusen halt. Man hat schon gesehen, Boniface hat nicht gespielt. Florian Wirtz war gesundheitlich angeschlagen, ist erst später eingewechselt worden. Ja. Und als er dann im Spiel war, da war es ein anderes Spiel. Also da waren genau die Qualitäten auf dem Platz, die man dann braucht, um eine Abwehr, die ganz tief steht, dann doch noch auszuspielen. Aber sie hätten es auch verlieren können. Also ich sag mal, so ein bisschen ist so der, also die sind fällig, die Leverkusen.
Ja,
weil die
aber
haben es ja bisher geschafft, umgeschlagen,
das stimmt,
durch die komplette Saison zu gehen.
Ich finde,
aber sie sind jetzt langsam, ja, ist wie ein Apfel, der reif ist, der fällt dann
irgendwann. Ich sehe es andersrum. Ich finde, obwohl sie nicht so gut gespielt haben, haben sie trotzdem gewonnen. Natürlich sind sie höchstwahrscheinlich irgendwann mal fällig, aber was ich halt sehr auffällig fand, dass gerade bei dem Tor in der Nachspielzeit trotzdem den Kopf nicht verlieren und fangen an, irgendwie mit der Brechstange da noch irgendwie das Tor zu machen, sondern Der Angriff war ein super Angriff, wo sie den Ball flach halten, wo sie trotzdem ihre Stärken ausspielen wollen und werden dann am Ende dann noch belohnt mit dem Tor. Und das Tor macht Palacios überragend, also mit dem zweiten Kontakt. Also der erste Kontakt ist sauber, der zweite Kontakt ist sauber und machen das Tor. Die bleiben bei sich, in ihrer Art und Weise Fußball zu spielen. Und
Palacios Weltmeister.
Palacios ist Weltmeister,
so sieht's aus. Ja, das vergisst man öfter mal,
gell? Ja, aber dass man dann so kurz vor Schluss dann trotzdem kühlen Kopf bewahrt und wie gesagt bei seinen Stärken bleibt und dann so auch belohnt wird, finde ich, ist da kann man nur den Hut vorziehen. Und ich glaube, dass sie dann, wenn sie dann demnächst auch wieder besser insgesamt Fußball spielen, dann werden sie erst recht wieder die Spiele gewinnen.
Ja, und wenn der Lothar da wäre, dann hätte er längst uns jetzt was erzählt von den Gladbachern, ja, die ja ein ordentliches Spiel gemacht haben und auch gezeigt haben, dass ja, VfB Stuttgart auch ohne Guirassy halt eben dann vielleicht doch nur die Hälfte wert ist.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber für Gladbach lief es natürlich überragend, weil sie direkt in der ersten Minute in Führung gehen, legen dann das zweite Tor nach. Ich glaube, was Stuttgart angeht und Guirassy, muss man jetzt einfach mal die nächsten Spiele abwarten, wie sehr er wird denen natürlich fehlen, da braucht man nicht drüber zu reden, aber ich glaube, die Stuttgarter hatten auch in der Hinrunde, nachdem sie das erste Spiel gewonnen hatten, dann in Leipzig 5-1 verloren. Und da haben alle gedacht, ja gut, die werden jetzt wieder einbrechen. Und ja, aber war aber nicht der Fall. Und deswegen finde ich, sollte man dann einfach mal 3-4 Spiele abwarten, um zu gucken, wie es wirklich dann aussieht.
Ja, und dann kommen noch ganz bittere Sachen. Also der 1. FC Köln, also jetzt glaube ich auch langsam wird es jetzt wirklich bitter, bitter eng. Also jetzt haben sie noch Waldschmidt und Selke verletzt und nach dem 1-0 gegen Heidenheim ist die Mannschaft danach völlig von der Rolle. Also das hätten sie normalerweise zu Hause verlieren müssen und so in der Form. Und nach dem Trainerwechsel Timo Schulz dann an der Seitenlinie, aber der kann auch nicht zaubern, nee. Genauso wenig wie Baumgart zaubern kann. Also das sieht nach knochenhartem Abstiegskampf aus und da nützt es auch nichts, dass andere noch schlechter sind. Also die muss man schon suchen. Also bis auf Darmstadt sehe ich im Moment.
Ja, ich glaube, der FC wird wirklich bis zum Ende dagegen ankämpfen müssen. Ich hatte gehofft, dass jetzt mit dem Heimspiel gegen Heidenheim so ein bisschen so ein Befreiungsschlag landen, aber
da war keine nicht die Rede davon. Nee. Vor allem, wie sie eingeknickt sind, obwohl sie führen. Und das ist halt eben sehr bedenklich. Ja, sonst müssen wir noch ein bisschen über Fußball reden, der auch nicht ganz so sinnvoll ist. Manchmal in Spanien wird eine super Capo oder Copa gespielt.
Ja, ja. Zwei Halbfinals plus ein Finale, ja.
Ja, und wenn man dann Leute fragt, wer darf da mitspielen, dann ja gut, Real Madrid, Barcelona. Aber ist das nicht immer wieder, ich sag mal, noch eine Variante, um Real Madrid gegen Barcelona spielen zu lassen und dann findet das noch irgendwo in Saudi-Arabien statt.
Ja, ob das jetzt noch eine Variante ist, weiß ich nicht, weil das ist ja der Supercup, den gibt es ja nicht nur in Spanien, den gibt es ja auch in anderen Ländern, nur die Tatsache, dass dann spanische gewonnen? Vereine nach Saudi-Arabien fliegen und da das ausspielen, finde ich schon peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da spielen natürlich ausschließlich finanzielle Gründe eine Rolle, aber dass dann sowas da in Saudi-Arabien ausgespielt wird, also da geht's nur um die Kohle, das ist nichts anderes. Am Ende ist es trotzdem natürlich Real Madrid gegen Barcelona, man interessiert sich dafür, aber
ich finde es fragwürdig. Das Allerschlimmste ist, wenn man es wirklich jetzt so sagt, das sind noch gute Fußballspiele. Das ist ja noch das Verrückteste an der dran. Es geht wirklich um gar nichts. Es sind gut bezahlte Freundschaftsspiele. Ja. Aber die Jungs, die auf dem Platz stehen, die spielen, als wenn es irgendwie, und dann wird gejubelt, als wenn sie gerade Weltmeister geworden sind. Also manchmal, da weiß man nicht mehr so ganz, wo die Maßstäbe sind.
Ja, das ist wirklich so. Also man will ja auch diese Spieler spielen sehen. Am Ende entscheidet der Fan oder der Verbraucher, in dem Fall sage ich mal, gucke ich mir das an, gucke ich es mir nicht an. Wenn es dir anguckst, dann unterstützt du diese ganze Geschichte. Wenn es dir nicht anguckst, dann quälst du dich, weil du dir vielleicht nicht anguckst, wie auch immer. Also das ist schwierig dann zu entscheiden, das gilt halt für viele Dinge heutzutage im Fußball. Und ich meine, Real Madrid hat 4-1 gewonnen, ich glaube 3 Tore Vinicius. Will man natürlich auch sehen irgendwo, aber irgendwo, finde ich, muss man dann auch mal eine Linie ziehen.
Ja, und ich glaube, dann ziehen wir mal einen Strich drunter und freuen uns auf das, was der WSV noch im Rest des Jahres auf die Beine bringt. Es wird auf alle Fälle nochmal sehr, sehr spannend und am 3. Februar muss praktisch aus dem Kaltstart schon 3 Punkte her, wenn man überhaupt noch eine Chance haben will. Man macht alles, man versucht alles. Belek ist sicherlich eine teure Geschichte, die wird von einem einzelnen Herrn wahrscheinlich finanziert.
Aber ich finde, dass der Trainer klare Aussagen tätigt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, der hat, wie du das auch mit dem Doktor, hat eine klare Diagnose gestellt und weiß jetzt, was gemacht werden muss. Und ich glaube schon, dass die, es wird halt immer von dem Offensivpotenzial gesprochen, was definitiv vorhanden ist. Aber auch die ganzen Offensiven, die ihre Qualitäten im Spiel nach vorne haben, müssen im Sinne der Mannschaft defensiv mitarbeiten. Und ich glaube, dass wenn der Trainer sieht, dass da der eine oder andere vielleicht das nicht so hundertprozentig beherzigt, dass dann, dass er auch sehr konsequent sein kann.
Genau, ja. Das Gefühl habe ich auch. Das haben alle sofort gemerkt. Das hat man auch bei dem Auftreten in der Unihalle gesehen. Ja. Jeder weiß, mein Verhalten hat Konsequenzen. Im Positiven, im Negativen. Das ist jetzt nicht hier die dass alle da Angst haben müssen.
Nein, Angst.
Aber nicht. Jeder weiß, ja. Es ist die Zeit, das hier mal da und da mal beliebig und das mal machen,
genau.
Und so ist vorbei.
Ist vorbei, ja.
Und das wird auch, wer, selbst wenn es dieses Jahr nicht klappen wird, wird der Trainer eine ganz klare Vorstellung haben, mit wem versuche ich es dann im nächsten Jahr.
Ja.
Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, denn die Jungs, die Mannschaft, finde ich, die hat einen guten Kern und die da sind auch keine dabei, die mit denen man Probleme haben müsste. Also es sind keine Problemfälle, keine Pflegefälle dabei.
Nee, aber ich glaube, so ein bisschen Druck schadet niemandem.
Ich denke auch, ja. Vor allem, dass dieser Druck bewirkt, dass man als Team mehr arbeitet. Das sieht man in den Abständen zwischen den Mannschaftsteilen. Also in dem Feintuning gehört ein gewisser Druck dazu und den scheint er auszuüben.
Ja.
Und das macht alles so einen ganz vernünftigen Eindruck. Vielleicht genau das, was die Mannschaft jetzt auch braucht.
Ja, nicht nur vielleicht, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, weil die Alternative ist ja dann im Grunde genommen, so Spiele teilweise zu haben wie in der Hinrunde, wo man sich dann im Nachhinein dann ärgert oder denkt, was ist denn falsch? Lieber macht man sich vorher Gedanken, dann setzt man es vernünftig um, dann muss man sich nachher nicht so viele Gedanken machen. Also ich denke, der Weg ist der bessere.
Ja, und wie gesagt, wir berichten in der WZ über das Trainingslager, über die kommenden Freundschaftsspiele, die interessant sind. Und wir treffen uns nächste Woche wieder und da ist der Lothar wieder mit am Ball. Und dann sind wir mal gespannt, wie es alles weiterläuft. Vielleicht reden wir auch ein bisschen über Handball, aber auch nur vielleicht.
Schauen wir.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.